Die schwierigste Zeit ist immer die Zeit nach dem Mittagessen, zum Aufpassen. Ich bin froh, dass wir hier nur ein Stockwerke haben und keine drei Stockwerke, wie bei Paulus in Troas, als der Eutychus dann zum dritten Stock rausfiel, als er eingeschlafen war. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Es geht um das größte Ereignis der Weltgeschichte in der Zukunft. Offenbarung 19 von Vers 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem im Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt des Grimmes, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Soweit dieser Text. Es wäre interessant, einmal eine Umfrage zu machen, was für die Menschen das größte Ereignis in der Zukunft ist. Fußballfans würden uns vielleicht sagen, ja, im nächsten Jahr ist es, glaube ich, die Weltmeisterschaft in Brasilien. Das wird für mich das größte Ereignis in der Zukunft sein. Ich weiß nicht, ob heute Mittag ein Pärchen da ist, die noch in diesem Jahr heiraten. Vielleicht sogar im Wonnemonat Mai. Nun, da muss man erst gar nicht fragen, was das größte Ereignis in der Zukunft sein wird. Das wird die Hochzeit sein, die bevorsteht. Andere würden sagen, vielleicht die Überwindung der Wirtschaftskrise, bei der sich ja immer neue Abgründe vor uns auftun, die Einführung einer stabilen Währung. Vielleicht ganz persönliche Dinge. Ein Schwabe wird wahrscheinlich sagen, bis mein Häusle fertig baut ist. Das größte Ereignis in der Zukunft. Vielleicht freuen sich auch manche auf die Pensionierung, wenn endlich der ganze zunehmende Stress am Arbeitsplatz vorbei ist. Interessant, wenn man mal in der Gemeinde Jesu fragt, was das größte Ereignis in der Zukunft ist. Vielleicht kommen dann ganz ähnliche Antworten, wie ich sie gerade gesagt habe. Aber es gibt auch gute Anliegen. Wer schon lange für Familienangehörige betet, der wird vielleicht sagen, das wäre für mich der größte Tag, wenn ich erlebe, wie mein Mann, meine Frau, meine Eltern oder meine Kinder zum Glauben an Christus kommen. Das wäre für mich das größte Ereignis, ein sehr gutes Ereignis in der Zukunft. Aber was ist für uns das größte globale Ereignis in der Zukunft, auf das die Menschheit zugeht? Und auf das wir unsere Blicke richten. Eine mögliche Christenverfolgung, ganz unabhängig von der Frage, wann die Entrückung sein wird. Eine mögliche Christenverfolgung. Das Auftreten des Antichristen. Auf der einen Seite finden wir heute in der Christenheit eine große Unkenntnis und Naivität in Bezug auf das, was uns die Bibel über zukünftige Entwicklungen und Ereignisse in dieser Menschheit sagt. Das ist die eine Seite, die wird immer größer. Auf der anderen Seite wird aber manchmal auch der Eindruck erweckt, dass biblische Zukunftsaussichten so ähnlich sind, wie wenn man sich in einem endlosen Labyrinth bewegt, ohne Ausweg. Oder wenn man in ein Gruselkabinett ohne Ausgang kommt. Und man sieht nicht, dass die Bibel hinter dieser dunklen Front, die immer dunkler wird, aufzeigt, dass am Ende die helle Sonne mitten hindurchbrechen wird und die Finsternis endgültig weichen muss. Für die Gemeinde Jesu ist das größte Ereignis die Entrückung der Gemeinde. Dieses große Ziel, meinen Herrn und Erretter zu sehen, der mich geliebt hat, der sein Leben für mich gegeben hat, der jedes seiner Kinder errettet hat, der es bewahrt hat und der es auch einmal vollenden wird. Was wird das sein, wenn wir ihn einmal sehen? Wenn er seine Gemeinde vollendet, die sich erhebt aus den ganzen Trümmern der Kirchengeschichte. Und es wird nichts anderes mehr an ihr zu sehen sein, wie das Wesen ihres Herrn. Und dann wird es vorbei sein, alle Tränen, alle Kämpfe, die wir heute noch haben, alles Versagen, das alles bleibt zurück. Und es bleibt nur noch die wunderbare Zukunft der vollendeten Gemeinde Jesu, für immer sichtbar mit Christus, ihrem Haupt, verbunden zu sein. Für immer unserem Herrn zu dienen, die höchste Erfüllung, die es geben kann. Ohne Mühen, ohne Versagen, ohne Rückschläge. Nur noch Herrlichkeit wird sein, für immer mit ihm vereinigt. Für die Weltbevölkerung ist das größte Ereignis in der Zukunft die sichtbare Wiederkunft Jesu, auf das diese Menschheit zugeht. Und es wird ein Moment sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, wie er noch nie da war. Und mit diesem Ereignis lässt sich kein anderes Ereignis in der gesamten Weltgeschichte vergleichen. Es wird ein einzigartiger Triumph sein. Die Heere des Himmels, die vollendete Gemeinde, werden mit Christus kommen. Und es wird für den Schöpfer kein Problem sein, der alles geschaffen hat, in diesem Augenblick die von ihm geschaffenen Naturgesetze außer Kraft zu setzen, dass er auf der ganzen Erde zu sehen sein wird. Und ganz wichtig, dass wir das sehen, das größte Ereignis in der Zukunft, das auf die Menschheit zukommt, dass sie nicht irgendwelche Katastrophen, von denen wir in der Offenbarung lesen, Gerichte, die furchtbar sein werden. Es ist nicht das Auftreten des Antichristen, obwohl das alles, was wir bisher an Verführung kennen, sprengen wird. Das größte Ereignis, auf das die Menschheit zugeht, ist die sichtbare Wiederkunft Jesu. Und von einem Augenblick auf den anderen wird die gesamte Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Der, über den die Menschen noch Augenblicke zuvor gespottet haben, gelästert haben, den sie verhöhnt haben, über den sie die Schulter gezuckt haben, er wird ganz real als der König aller Könige und Herr aller Herren erscheinen, wie wir es gelesen haben. Genauso real wie am Ende des Dritten Reiches der Sieg der Alliierten feststand. Für viele, die haben ja immer noch gedacht, es geht alles anders weiter, und dann kam die Realität. Es wird eine Realität sein, die alles überstrahlt. Und wir sind uns oft viel zu wenig dieser Realität bewusst. Das Erste, was wir in unserem Text haben, der geöffnete Himmel. In Vers 11 sieht Johannes, wie der Himmel sich öffnet. Und das erinnert jetzt an 15 Kapitel zuvor, Offenbarung 4, Vers 1. Und dort, nachdem er Christus gesehen hat, nachdem die Gemeinden in ihrem Verhältnis zum Herrn gesehen waren, in Kapitel 4, Vers 1 ist die Rede von einer Tür in den Himmel, die geöffnet wurde und durch die Johannes im Geist heraufsteigen soll, um die Realität der souveränen und unbegreifbaren Herrschaft Gottes zu sehen. Eine Tür im Himmel. Warum? Das erste Mal, dass ein Zugang verschlossen war, war nach dem Sündenfall, 1. Mose 3. Ein Cherubim mit dem flammenden Schwert verwehrte den Zugang zum Baum des Lebens. Der Mensch hatte seine Gemeinschaftsfähigkeit mit seinem Schöpfer verloren. Und durch den Tod Christi ist die Tür aufgegangen zurück ins Vaterhaus. Durch ihn dürfen wir zum Vater kommen, Vergebung haben, das neue Leben. Diese geöffnete Tür bedeutet noch etwas. Es ist nur eine Tür in Offenbarung 4, Vers 1. Warum? Durch den Glauben an Jesus Christus bekommen wir in der Bibel einen Blick geoffenbart, den die Menschheit heute noch nicht hat. Einen Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens in die tatsächlichen Realitäten. Und deshalb diese geöffnete Tür in den Himmel, die Johannes in Kapitel 4, Vers 1 hat. Und da sieht er diese alles überragende Sichtweise. Und von Kapitel 4 und 5 aus bekommt er deshalb eine andere Sichtweise für das, was auf dieser Erde geschieht, wie wenn er diesen Blick durch die geöffnete Tür zuvor nicht gehabt hätte. Zuerst soll er den sehen, der regiert, der über allem ist, der seine Pläne ausführt. Und dann erst das, was auf dieser Erde an Dunklem und Beängstigendem vor sich geht. Zuerst der Blick auf den Thron Gottes. Wir können sagen, in Offenbarung 4, da öffnet sich die Klammer. Und in dieser Klammer, der Blick auf den Thron Gottes, wird jetzt alles gesehen, was zwischen Offenbarung 4 und Offenbarung 19 kommt. Und auch zwischendrin haben wir immer wieder diesen Blick in Offenbarung 7, in Offenbarung 8, in Offenbarung 14 an anderen Stellen, dieser Blick auf die Realität der Herrschaft Gottes. Und jetzt in unserem Text schließt sich bildlich gesprochen die Klammer wieder, die in Offenbarung 4 geöffnet wurde und in der alles gesehen wurde, was zwischendrin passierte. Hier wird sie wieder geschlossen. Die souveräne Herrschaft Gottes steht über allem. Und deshalb öffnet sich in Offenbarung 19, Vers 11 erneut der Himmel. Aber jetzt kommt ein kleiner, aber ganz wichtiger Unterschied zu Offenbarung 4, Vers 1. In Offenbarung 4, Vers 1 war es eine Tür, durch die Johannes im Geist eintritt. In Offenbarung 19, Vers 11, da öffnet sich der Himmel als solches, nicht nur eine Tür, durch die er im Geist eintritt. Der Himmel wird sich öffnen für die ganze Erdbevölkerung. Das heißt, die Herrschaft Gottes, die heute noch verborgen ist, wird für die ganze Menschheit in einem Augenblick zu einer sichtbaren Realität werden, mit der sie konfrontiert wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleiner Junge, wie die Mondlandung von Apollo 11 1969 die Gemüter bewegt hat. Wird es gelingen, wird es nicht gelingen, die ganze Geschichte? Und wer irgendwie damals konnte, versuchte dieses Ereignis mitzuverfolgen, bei Bekannten oder bei dem, der einen Fernseher hatte, wollte man sehen, wird das gelingen, diese Landung, wird sie nicht gelingen. Genauso real, wie die Menschheit damals dieses Ereignis mitverfolgt hat, nur natürlich ohne Fernsehen und in ganz anderen Dimensionen. Genauso real wird der Vorhang zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit zerreißen. Der Himmel wird geöffnet und die ganze Menschheit wird die Realität der Herrschaft Christi sehen, sein Kommen. Wenn wir in die Geschichte schauen, bis in die Gegenwart, es gab so viele Lästerer, die gegen den lebendigen Gott rebellierten, die dem lebendigen Gott regelrecht geflucht haben. Denken wir nur an den gottlosen Philosophen Friedrich Nietzsche. Es hat ja mit ihm ein furchtbares Ende genommen, er starb wahnsinnig. Man sagt heute Endstadium von Syphilis, das er gehabt hat, was es auch immer war. Er starb wahnsinnig, aber er lästerte und der Himmel öffnete sich nicht. Der Himmel blieb verschlossen. Voltaire, dieser Spötter, der Himmel öffnete sich nicht. Der Himmel blieb verschlossen. Gehen wir in die Geschichte, solche Gotteshasser wie Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, wer es war. Der Himmel öffnete sich nicht, der Himmel blieb immer verschlossen. Trotz ihren Lästerungen, trotz ihrer Selbstvergötzung. Noch zwei Kapitel vor Offenbarung 19 oder drei Kapitel zuvor lesen wir von diesem letzten antichristlichen Weltreich, das mehr und mehr durch die Zorngerichte erschüttert wird. Diese Schalen, die ausgeschüttet werden. Aber Der Himmel tut sich immer noch nicht auf. Und da lesen wir beispielsweise in Offenbarung 16, Vers 10, wie die Menschen sich die Zunge zerbeißen und weiterhin den Gott des Himmels lästern. Und der Himmel tut sich immer noch nicht auf. Einige Verse später werden die Nationen in ihrer Gottlosigkeit versammelt, um gegen den lebendigen Gott Krieg zu führen. Das zu vollenden, das endgültig zu besiegeln, was Nietzsche auf philosophische Weise, Hitler, Stalin und andere wollten, das zu Ende zu führen. Und dazu muss natürlich auch Israel vernichtet werden, dieses Ärgernis für die Völker, das untrennbar in einem Zusammenhang mit dem Gott der Bibel steht. Und dann passiert das, was nie zuvor passiert war. Dann passiert das, was wir uns heute nicht vorstellen können. Der Himmel öffnet sich. Der, über den die Menschheit bis zuletzt gelästert hat. Der sich in dieser Weise noch nie gezeigt hat. Der Himmel wird geöffnet und Christus tritt hervor. Und ein Aufschrei des Entsetzens wird durch die gesamte Menschheit gehen, wie am Ende von Offenbarung 6. Und es gibt keinen Fliehen mehr, es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Und Christus wird als der König aller Könige und Herr aller Herren sichtbar wiederkommen. Die Menschheit wird vor lähmendem Entsetzen wehklagen, weil sie in Christus ihren Richter erkennt. Ich habe gesagt, es gibt keinen drinnen Offenbarung 6, es ist zu spät. Es gibt keine Möglichkeit zur Umkehr mehr. Das Gericht Gottes erschüttert nicht mehr nur Teile der Menschheit, sondern es ist Realität für alle Menschen. Israel wird ebenfalls wehklagen aus einem ganz anderen Grund. Sie werden sich voller Entsetzen an die Brust schlagen, weil sie in dem wiederkommenden Herrn ihren Gott und Messias, ihren Retter erkennen. Den sie einst verworfen haben. Er wird kommen, um sein Volk zu retten. Wie es in Sacharja 12, Vers 10 steht. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Der Himmel wird sich bei diesem Ereignis weltumfassend öffnen. Der Schleier zwischen sichtbaren und unsichtbaren Welt sich teilen. Interessant. In den letzten Jahrzehnten gibt es immer wieder Filme, die von einem kosmischen Ereignis berichten, von einer Katastrophe oder einem Angriff von Außerirdischen auf diese Welt. Und natürlich sind es Science Fiction, die menschlichen Fantasien entsprungen sind, inspiriert auch durch Ideen aus der Finsternis zum großen Teil, die man nicht ernst nehmen und erst gar nicht sehen braucht. Aber manchmal habe ich schon gedacht, wenn wieder von so einem Film die Schlagzeilen da waren, hat die Menschheit wie so ein unbestimmtes Ahnen, dass am Ende irgendetwas kommen wird, dem es nichts mehr entgegenzusetzen gibt. Und damit kommen wir zum zweiten, der Reiter auf dem weißen Pferd. Wir müssen den Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 19 von den anderen Reitern in Offenbarung 6 deutlich unterscheiden. Dort geht es um ein Siegelgericht. Dort geht es wohl um das Auftreten des Antichristen in Offenbarung 6. Und der Reiter in Offenbarung 6 hat einen Bogen, das heißt, es ist eine vorübergehend siegreiche Macht. Hier kommt der Reiter auf dem weißen Pferd, Offenbarung 19, der König aller Könige und der Herr aller Herren, Jesus Christus selbst. Ein römischer Feldherr zog damals nach vollbrachtem Sieg unter triumphalen Umständen in Rom ein. Und zum Zeichen seines Sieges ritt er auf einem weißen Pferd, oder stand auf einem Wagen, der von weißen Pferden gezogen wurde. Nun, wir haben heute Morgen gesehen, wie die Gemeinde zur Zeit des Johannes litt unter dem Christenhasser und beherrschenden Kaiser Domitian. Und was für ein Trost war da Offenbarung 19, den wahren König der Könige und Herr der Herren zu sehen. Den wahren Triumphator auf dem weißen Pferd, dem weder Domitian noch am Ende das Tier aus Offenbarung 13 etwas entgegenzusetzen hat. Bei seinem ersten Kommen, da zog Jesus nicht auf einem weißen Pferd, sondern auf einer Eselin in Jerusalem ein. Das war Zeichen des Friedens, das war Zeichen der Niedrigkeit. Er kam nicht zu herrschen, sondern um zu dienen. Sein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben. Bei seiner Wiederkunft, da wird er nicht mehr auf einem Esel kommen, sondern sichtbar für alle Menschen auf einem weißen Pferd, als der große Sieger und Richter der Menschheit. Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wir haben heute auch unter den Evangelikalen den zunehmenden Einfluss der Emerging Church Bewegung. Es wird gesagt, dass man nicht mehr einfach evangelisieren oder lehren könnte, wie das früher einmal war, sondern wir Christen müssten die Gesellschaft transformieren. Wir müssten die Gesellschaft und weltweit die Bevölkerung umgestalten, indem wir uns überall einbringen, indem wir überall gesellschaftlich präsent sind und alles daran setzen, um soziale Verhältnisse zu ändern. Wir müssten beispielsweise die Weltarmut beseitigen und für den Erhalt der Schöpfung eintreten. Und dann, wenn wir das geschaffen haben, dann haben wir das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde. Nun, wo Menschen vom Evangelium ergriffen wurden, gab es immer Veränderungen durch das Evangelium. Aber wie kommt das sichtbare Reich Gottes? In Offenbarung 19 wird ganz deutlich, dass das sichtbare Reich Gottes nicht durch Transformation kommt, indem wir die Verhältnisse ändern, nicht indem es den Christen gelingt, am Ende die ganze Weltbevölkerung umzuwandeln, sondern das sichtbare Reich Gottes kommt in einem radikalen Umbruch, mitten in die dunkelste Phase der Weltgeschichte hinein, wenn Jesus als der siegreiche Reiter und Richter auf dem weißen Pferd erscheint und niemand ihm etwas entgegenzusetzen hat. Welche Vorstellungen haben wir von Jesus? Ein süßes Kindlein im Arm seiner Mutter, wie das bei seiner Menschwerdung war. Ich habe nichts dagegen, wenn wir an Weihnachten, an die Menschwerdung Jesu uns zurückerinnern im richtigen Sinn. Aber welche Vorstellungen haben wir von Christus heute? So ein weichlicher, softy man, wie er uns oft gezeigt wird. Ich sage also eine Mischung zwischen Amadeus Mozart und Woodstock, der alles nur freundlich belächelt und sagt, Hauptsache, ihr habt euch halt alle lieb. Ein gütiger, gebrechlicher alter Mann, der alle nur liebevoll anlächelt. Ist das für uns Christus? Schon als Johannes, der Jünger, den der Herr lieb hatte, den erhöhten Herrn in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit am Anfang der Offenbarung sieht, da sank er wie ein Toter zu Boden. Und er wird einmal erscheinen als der Herr aller Herren und König aller Könige. Und die ganze Menschheit wird ihn sehen. Vers 11. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Er ist der Treue. Er steht absolut zu seinem Wort. Kein Buchstabe davon wird verloren gehen. Er ist der Wahrhaftige. Bei ihm werden einmal alle Dinge in das richtige göttliche Licht gerückt werden. Nicht so, wie wir es gern hätten, sondern in das richtige göttliche Licht gerückt werden. Und da gibt es kein Verschleiern mehr, da gibt es kein Täuschen mehr. Und das gilt nicht nur für jeden Menschen persönlich. Das gilt für die gesamte Weltgeschichte. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit, Vers 11. Sein Gericht ist absolut gerecht, aber auch in seiner göttlichen Wucht erschütternd. Er kommt, um die Sünde, um die Menschen, die ihn abgelehnt haben, zu richten. Und das hat nichts mit Angstmacherei zu tun. Das ist eine göttliche Realität. Und was wird das einmal für ein Erwachen sein? Für die Menschheit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Vers 12. Oder seine Augen sind eine Feuerflamme. Das heißt, sie durchdringen alles. Nichts wird vor diesen Augen verborgen sein. Kein Schein, kein äußerliches Gehabe, nichts mehr wird verborgen sein. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Die königliche Diademe sind ein Zeichen der Vollmacht und Größe. Ein römischer Kaiser trug in der Regel ein Diadem als die höchste Autorität, die man damals gekannt hat, als sein Weltherrscher. Seine göttliche Macht und Herrlichkeit steht in keinem Verhältnis zu irgendeiner anderen Macht. Er trägt viele Diademe. Und zugleich trägt er einen Namen, den niemand kennt, außer er selbst. Wenn die Bibel von Namen spricht, dann meint ein Name immer die Person. Ein Name, den niemand kennt, außer ihm selbst. Was können wir davon lernen? Wir können Christus niemals genügend kennenlernen. Wir können immer nur neu staunen über seine Größe und Herrlichkeit. Aber wir können ihn niemals genügend erkennen. Der Tübinger Theologieprofessor Adolf Schlatter schrieb vor seinem Tod ein letztes Buch. Es war ein Andachtsbuch für Gläubige, nicht evangelistische, für Gläubige. Und wissen Sie, welcher Titel dieses Buch hatte? Kennen wir Jesus? Fragezeichen. Das war für Gläubige geschrieben. Kennen wir Christus wirklich? Wir können ihn niemals genug erkennen. Wir können immer wieder nur neu staunen und anbeten, wenn er sich uns durch sein Wort in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit offenbart. So wie es in dem Lied heißt, Jesus, du bist unaussprechlich. Begleitet mit einem im Blut getauchten Gewand, Vers 13. Mit seinem Leben und Blut hat er den Sieg über die Sünde, über den Tod, über den Teufel errungen. Er ist als der wahre hohe Priester damit ins himmlische Heiligtum eingegangen. Und durch sein Blut hat er Menschen für den lebendigen Gott zurückgekauft, wie wir es am Ende von Offenbarung 5 lesen. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes und Christus, das ist untrennbar miteinander verbunden. Wir können deshalb nicht sorgfältig genug mit dem Wort Gottes umgehen. Das steht immer in einem Zusammenhang mit seiner Person. Wir können nicht unterscheiden zwischen Gehorsam gegenüber dem Herrn und Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wir können nicht unterscheiden zwischen Vertrauen in unseren Herrn und zwischen dem Vertrauen in sein Wort. Die Liebe zu Christus zeigt sich immer in der Liebe zu seinem Wort. Und die Ehrfurcht vor unserem Herrn zeigt sich immer auch in der Ehrfurcht vor seinem Wort. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand, Vers 14. In Rom kämpften tausende Legionäre und Offiziere für einen Sieg. Und trotzdem stand am Ende allein der siegreiche Feldherr im Blickpunkt, wenn er in Rom auf der Triumphstraße einmarschierte. Tausende hatten gekämpft. Einer trug den Ruhm davon. Nun ist es in der Bibel genau umgekehrt. Jesus Christus hat völlig allein den Sieg vollbracht. Über den Teufel, über die Macht der Sünde, völlig allein. Und völlig unverdient lässt er uns alle an seinem Sieg teilhaben. Dazu gehören die Legionen von Engeln. Er ist nicht für die Engel gestorben, nur für Menschen, aber zu diesem Triumphzug. Und dazu gehören die vollendete Gemeinden, die Menschen, die er der Verdammnis entrissen hat, die mit ihm sichtbar kommen wird. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Keller des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen, Vers 15. Das scharfe Schwert ist nach Epheser 6, Vers 17 und Hebräer 4, Vers 12 das Wort Gottes in seiner ganzen richterlichen und durchdringenden Macht. Nicht irgendein Schwert aus Eisen oder sonst etwas, sondern das Wort Gottes in seiner Kraft. Damit werden die Völker gerichtet. Und es ist ein biblischer Grundsatz, dass es nicht durch eine angenehme Transformation oder Aufwärtsentwicklung, sondern immer durch Gericht zum Neuen geht. Ein göttlicher Grundsatz, der notwendig geworden ist durch unsere Sünde. Am Kreuz musste Christus unsere Strafe tragen. Er musste gerichtet werden. Nur so war das neue Leben möglich aus ihm. Und am Ende muss er als der Richter kommen, bevor das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde aufgerichtet wird. Er regiert, wird uns gesagt, mit eisernem Zepter. Nach der Wiederkunft Jesu wird es keine Toleranz mehr gegen das Widergöttliche und Böse geben. Das Zepter ist ein Zeichen seiner absoluten Gerechtigkeit und Souveränität. Und mit dem Reiter auf dem weißen Pferd wird der ganze Triumph und die Größe und die Souveränität Christi deutlich bei seiner Wiederkunft, die sichtbar für alle Menschen hereinbrechen wird. Und damit kommen wir zum letzten, der König aller Könige und Herr aller Herren. Wir haben einen der gewaltigsten Titel des Herrn Jesus vor uns. Bei seinem ersten Kommen heißt es in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Das war sein erstes Kommen in Niedrigkeit. Bei seiner Wiederkunft erscheint er als der König aller Könige und der Herr aller Herren. Johannes war ja durch den römischen Kaiser Domitian nach Patmos verbannt und musste scheinbar hilflos zusehen, wie die Verfolgung auf der einen Seite die Gemeinde in die Enge trieb, auf der anderen Seite die Verführung die Gemeinden von innen her bedrohte und über sie hinwegfegte. Und welch ein Trost war es für ihn schon in Offenbarung 1, Vers 5 und auch für die Gemeinden, als Christus als der Fürst der Könige auf Erden genannt wird. Nicht Domitian, sondern der Herr selbst behält die Oberhand, so sehr die Umstände auch anders aussehen. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter in Offenbarung 19. Es kommt der König aller Könige, nicht nur der Herr der Könige auf Erden, sondern der König aller Könige. Mit dem Auftreten des Tieres in Offenbarung 13, das seine Macht durch den Drachen bekommt, da haben wir noch einmal die größte Anballung der Finsternis. Viel größer wie unter Domitian. Und ich habe es gesagt, Offenbarung 16, 14 geht es noch weiter, diese Verführung gegen den lebendigen Gott, der Staatsoberhäupter, von denen wir lesen. Da kann es einem Angst und Bange werden. Und jetzt sehen wir etwas hin zu Offenbarung 19. Je mehr in diesem letzten Buch die Macht der Finsternis gezeigt wird und die Macht der Finsternis sich entfaltet, umso größer leuchtet dahinter der Sieg unseres Herrn auf. Und im Zusammenhang mit dieser letzten großen Machtballung ist eben nicht mehr nur vom Fürst der Könige auf Erden die Rede, sondern zum ersten Mal in Offenbarung 17, Vers 14, vom Herrn aller Herren und König aller Könige. Und dann in Offenbarung 19 genau umgekehrt, vom König aller Könige und Herr aller Herren. Bei seiner Wiederkunft wird das völlig diskussionslos und frei von Einwänden sein, dass er der Herr aller Herren ist. Und dann lesen wir, dieser Name ist an seine Hüfte geschrieben. Die Hüften sind für einen Ringer der entscheidende Punkt der Stärke. Wenn die Hüfte kaputt ist, dann ist ein Ringkampf normal zu Ende. Wir haben das beispielsweise 1. Mose 32, als Jakob mit Gott gerungen hat. Und da bekam er den Schlag auf die Hüfte. Seine Kraft war damit gebrochen. Es ist der Sitz der Stärke. An einigen anderen Stellen im Alten Testament kann man auch für Hüfte tragende Arme übersetzen oder für tragende Arme Hüfte, zum Beispiel in Jesaja 60, Vers 4 oder 66, Vers 12. Dort sitzt die Kraft. Auch ist um die Hüfte das Schwert gegürtet. Im Psalm 45, Vers 4 wird dies im Zusammenhang mit dem Messias gebracht. In diesem Namen auf der Hüfte kommt deshalb die alles überwindende Kraft und Stärke unseres Herrn zum Ausdruck. Manchmal sehen wir in der Nachfolge nur noch schwarz. Nöte, Schwierigkeiten, das sind wie Berge vor uns, die uns erdrücken. Und dann beginnen wir zu zweifeln, hat der Herr wirklich noch die Kontrolle? Regiert er wirklich noch? Oder sind wir nicht längst ein Spielball der bedrückenden Umstände geworden, der Nöte, die uns würfeln und die sich vor uns hertreiben? Und es ist die Taktik des Feindes, uns den Blick für die Größe des Sieges Jesu zu vernebeln. Wenn wir ihn einmal sehen, da werden wir noch ganz anders staunen über seine Kraft, über seine souveräne Herrschaft. Wir werden noch ganz anders staunen über seine Herrlichkeit, die unsere Vorstellung bei weitem sprengt. Und ich bin überzeugt, wir werden zutiefst beschämt sein, wie klein und begrenzt wir so oft von dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige gedacht haben. In Offenbarung 17, Vers 4, da lesen wir von diesem gewaltigen Aufstand gegen den lebendigen Gott, wie sich alles zusammenballt. Und dann kommt eine ganz einfache Antwort. Und das Lamm wird sie überwinden. Man kann auch übersetzen, das Lamm wird den Sieg behalten oder sie besiegen. Und dann kommt die Begründung, warum das so einfach ist, warum das alles so unangefochten ist. Denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. In Offenbarung 16 und 17 ist die Rede davon, wie der Drache, das Tier, die Menschheit versammeln wird. Alle Kräfte werden zusammengezogen zu einer bis dahin einmaligen Koalition, die alles andere in den Schatten stellt. Und dann öffnet sich der Himmel in Offenbarung 19. Und es erscheint der Herr aller Herren und König aller Könige. Und die Verhältnisse sind so klar. Wir lesen von keinem Ringen. Wir lesen von keinem Kräftemessen, das hin und her wogt. Sondern die Verhältnisse sind so klar, dass alles in einem Augenblick gelöst ist. Die Kelter des Zornes Gottes wird getreten, wie es da steht. Die Nationen werden gerichtet durch das Wort Gottes, durch dieses Schwert, das aus seinem Mund kommt. Und das Tier und der falsche Prophet werden gegriffen und in den Feuersee geworfen. In Offenbarung 12, Vers 7, da lesen wir von einem Kampf im Himmel, wie Michael und seine Engel gegen den Drachen und seine Engel kämpfen, bevor Satan auf diese Erde geworfen wird. Bei dem Erscheinen des Königs aller Könige und Herr aller Herren, da lesen wir von einer völlig einseitigen Angelegenheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Er wird den Gesetzlosen, die Verkörperung des ganzen Bösen, mit dem Hauch seines Mundes richten. In Offenbarung 19, Vers 15 und 21 lesen wir, wie die Völker und Könige mit dem Schwert seines Mundes geschlagen wird. Und dann wird für alle offensichtlich sein, welche Kraft Gottes Wort hat, wie alle Widerstände dadurch am Ende hinweggefegt werden. Und wir denken heute oft so ärmlich und kleinlich von Gottes Wort. Wir trauen ihm nur noch so wenig zu. Wir glauben oft nicht mehr, auch als Gläubige, dass Gottes Wort wirklich die Kraft hat, Menschen von Grund auf zu verändern. Sondern wir meinen, wir brauchen noch irgendwelche andere Zusätze. Wir brauchen noch irgendwelche andere Erkenntnisse. Das Wort Gottes reicht nicht aus, dass Menschen wirklich errettet und verändert werden. Und am Ende wird für alle sichtbar sein, welche Kraft Gottes Wort hat, das alle Widerstände hinwegnehmen wird. Und dieser Vers erinnert geradezu an das Bekenntnis von Martin Luther in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Ich habe heute Morgen schon daraus zitiert. Ich habe ja gesagt, dass er mit größten Widerständen zu kämpfen hatte, scheinbar auf einer aussichtslosen Position, vogelfrei gegeben, übrigens bis heute, kann ihm nur schon längst nichts mehr anhaben, aber vogelfrei gegeben. Und was hat er da gedichtet, so hoffnungslos das aussah? Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht. Und jetzt kommt's. Ein Wörtlein kann ihn fällen. 2. Thessalonicher 2, 4. Mit dem Hauch seines Mundes wird er den Gottlosen vernichten. Hier in Offenbarung 19. In einem Augenblick ist alles klar durch die Kraft seines Wortes. Und vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum beispielsweise Paulus trotz aller Widerstände, trotz aller Kämpfe, trotz aller Sorge und Ängste, denen er ausgesetzt war. Und steht nirgends in der Bibel, dass der, der richtig glaubt, keine Ängste mehr hat und dass der keine Sorgen mehr hat. Paulus spricht von den Sorgen und Ängsten im 2. Korintherbrief, denen er ausgesetzt war. Wie Paulus trotz allem schreiten kann, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Was für ein Vorrecht. Als Kinder Gottes gehören wir zu den Berufenen, Auserwählten und Treuen, die nach Offenbarung 17, Vers 14, dem Herrn aller Herren und König aller Könige folgen. Wohlgemerkt, nicht wir haben das verdient. Nicht wir haben das errungen. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, nicht wir können die Finsternismächte einfach rumbefehlen, wie einige meinen und herumkommandieren. Unser Herr, er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und je größer die Finsternis wird, je schwieriger die Nöte und Bedrängnisse werden, umso mehr werden wir am Ende über seinen Sieg staunen. Und deshalb lasst uns aufhören mit Klagen, lasst uns aufhören mit Jammern und Schwarzsehen. Was für ein Augenblick wird das sein in der Zukunft, wenn der Himmel sich sichtbar für alle Menschen öffnet? Dann wird es keine Diskussionen mehr geben, wenn der Herr aller Herren und der König aller Könige erscheint, wenn jeder Widerstand vor ihm weichen wird. Und wir werden mit ihm kommen, nicht weil wir so gut oder mächtig wären, sondern weil er uns für den lebendigen Gott erkauft hat und durch seine Gnade an seiner Herrlichkeit teilgibt. Ich denke als an meine Kindheit zurück, vielleicht ein Zeichen dafür, dass man älter wird, an unsere Jungscharzeit, dann eine wunderbare Jungenjungschar gehabt. Bibelarbeit war im Zentrum. Wir haben tolle Geländespiele gemacht. Wir haben Fußball gespielt bis zum Abwinken, spannende Fortsetzungsgeschichten gehört und vieles andere. Das war immer Samstagmittags. Und dann, wenn Samstagmittags die Jungschar zu Ende ging, da haben wir Junge einen Kreis gebildet. Dann haben wir uns die Hände gegeben und dann kam immer der Jungschargruß für die neue Woche. Und das war immer derselbe Gruß. Und dieser Gruß hieß, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Und dann kam die Folgerung daraus, tapfer und treu. Und damit sind wir auseinandergegangen. Und damit möchte ich auch heute Mittag schließen.